Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass es eine schriftliche Tradition geht, die tatsächlich immer weitergeht und dass viele von den Sätzen, die in diesen alten Texten drinstehen, dass die in die chinesische Sprache Eintritt gefunden haben.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute wagen wir einen ersten Schritt in die Geschichte der chinesischen Philosophie. Und ich freue mich sehr, das mit Hans van Es machen zu können. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr van Es, Sie sind Professor für Sinologie und Mongolistik an der LMU München, einer der Experten eigentlich für chinesische Philosophie in Deutschland. Vor kurzem ist zum Beispiel Ihre Neuübersetzung von Konfuzius Gesprächen erschienen. Sie haben aber zum Beispiel auch chinesische Philosophie von Konfuzius bis zur Gegenwart in der Beck'schen Reihe geschrieben, das ich zum Beispiel für die Vorbereitung dieser Folge gelesen habe. Die erste Frage hier ist immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum eigentlich Sinologie?
Weil China eine Geistestradition ist, die sehr, sehr alt ist und die sicherlich eine ganze Menge von spannenden Ideen entwickelt hat im Laufe von 2.000 bis 3.000 Jahren, parallel zu unserer eigenen Tradition, die sich ja aus griechischen und römischen Quellen speist, aber mit großen Unterbrechungen. Unterbrechungen hat es in China auch gegeben. Aber es gibt da eine Tradition mit einer großen Kontinuität, die, wie gesagt, gebrochen manchmal von Unterbrechungen, aber dann doch irgendwie über diese 2.500 Jahre, seit Konfuzius gelebt hat, doch sehr spürbar ist.
Ja, das ist unglaublich spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Auch als Laie finde ich diese Kontinuität und auch wie einflussreich ja noch manche, eben Konfuzius zum Beispiel, alte Denker auch heute noch sind. Wie kam das bei Ihnen persönlich, dieses Interesse für China oder fachlich? Also wieso war so Ihr Werdegang?
Gut, mein Hintergrund, mein familiärer Hintergrund ist vielleicht ein besonderer. Mein Vater war Professor für Islamkunde. Und er hat sich mit arabischer Theologie beschäftigt, vor allen Dingen. Das heißt, die Sache liegt für mich vielleicht nicht ganz so fern, wie es sie für andere Leute liegt. Ich habe familiär bestimmte Wurzeln, die es nahelegen, dass man sich mit fremden Kulturen beschäftigt. Meine Mutter ist in der Türkei aufgewachsen, 1937 ausgewandert mit ihrer Familie. Und es sind also viele Prägungen, die nicht europäisch sind, bei mir in der Familie vorhanden gewesen, und das hat sich auf mich ausgewirkt. Aber ich habe schon in der Schulzeit immer sehr gerne Sprachen gelernt. Chinesisch hat mich sehr früh einfach interessiert, weil es mich reizte als eine Sprache, die man von der ich meinte, dass man sie wahrscheinlich nie so richtig lernen kann, vor allen Dingen, dass man das Zeichensystem niemals würde verstehen können. Mittlerweile weiß ich, es ist auch nur ein System von vielen Systemen auf dieser Erde und man kann das durchaus lernen. Aber zunächst mal hat mich gereizt, diese unglaubliche Herausforderung, etwas zu machen, von dem ich meinte, man kann es eigentlich nicht schaffen. Und diese Herausforderung hat mich dazu gebracht, Sinologie zu studieren. Ich habe mir damals, als ich mir das ausgedacht hatte, ich hatte in der Schule einen Geschichtsleistungskurs gewählt, in dem wir über 3 Monate lang über China gesprochen haben. Und als ich dann fertig war und das Abitur hatte und meinen Zivildienst abgelegt habe, da zu Ende absolviert hatte, da bin ich durch Deutschland gefahren, habe mir so einzelne Institute angeguckt. Und damals war Hamburg eines der ganz großen führenden Institute für Sinologie. Und ich traf da auf einen sehr offenen Professor, mit dem ich gleich reden konnte, der mich quasi eingeladen hat, dadurch zu studieren. Und der hat sich eigentlich sehr stark mit altchinesischer Philosophie damals beschäftigt, mit Konfuzius. Und so bin ich da rangeführt worden, schon in meinen allerersten Semestern. Und ich fand das sehr faszinierend und bin dann dabei geblieben.
Wenn man jetzt diese Zeit vielleicht mal einführt, also wenn man erstmal verstehen will, wo sind wir eigentlich, wann sind wir, wenn wir altchinesische Philosophie, dieses Thema auftun. Also China ist ja, wie vielleicht Mesopotamien eigentlich auch in gewisser Hinsicht so ein Zweistromland. Also im Norden haben wir den gelben Fluss, im Süden den Yangtze. Zwischen diesen entspinnt sich irgendwann ein Weltreich. Und das, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben, das am längsten quasi durchgängig bestehende Reich. Und wenn wir über China reden, das merkt man auch in Ihrem Einführungsbuch, dann reden wir eigentlich fast immer schon über Dynastien, oder? Also jeden Philosophen, auch den Sie einführen im Buch, da kommt immer dann gleich mit dazu, wer hat da eigentlich geherrscht, was war eigentlich die Dynastie? Also das ist schon von ganz früher Geschichte an sehr wichtig, oder?
Ja, wenn man Sinologie studiert, dann wird man natürlich irgendwann ein bisschen betriebsblind und übernimmt die Form, wie Chinesen selber über ihre Philosophiegeschichte schreiben, und macht sich gar nicht mehr so richtig Gedanken darüber, was man da eigentlich sagt. Und eine von diesen Gedankenlosigkeiten ist es möglicherweise, dass man da immer von Dynastien ausgeht, weil die das Ordnungssystem sind, mit dem man sich in der chinesischen Geschichte am besten zurechtfinden kann. Und für Chinesen ist es tatsächlich so, dass es denen schwerfällt, wenn man mit unserer westlichen Zeitrechnung kommt und sagt, das war im Jahr 700 so und so nach Christus, da würden die sagen, nein, das war eine Tangzeit, die und die Regierungsperiode dann und dann. Und das ist ein anderes Ordnungssystem. Und wie gesagt, man übernimmt es. Ich denke aber, das ist tatsächlich auch für uns eigentlich ganz hilfreich, wenn wir uns in der chinesischen Philosophiegeschichte zurechtfinden wollen, wenn wir die, ja, vielleicht 10 Dynastien, die es insgesamt da in China gegeben hat, tatsächlich einigermaßen kennen und wissen, was die Unterschiede und die Entwicklungsstände sind zu denen, die jeweils da am Ruder gewesen sind. Denn die Welt ist zusammengerückt in den letzten Jahrzehnten. Und ich glaube, so ein bisschen Respekt können wir Europäer oder westlichen Nationen anderen Ländern auch dadurch entgegenbringen, dass wir uns so ein paar ganz grundlegende Sachen merken, die für die einfach die wichtigen Koordinaten ihrer historischen Verortung sind.
Aber es ist auch so, dass auch schon frühe Philosophie, also dass es quasi auch hilfreich ist zu wissen, wer war da an der Macht oder was waren da die Regierungsgepflogenheiten, um zu verstehen, wer hat eigentlich unter wem geschrieben, oder? Also die chinesische Philosophie ist auch sehr durchwirkt vom Politischen schon sehr früh.
Also die chinesische Philosophie ist eigentlich immer eine politische Philosophie gewesen. Das ist jetzt vielleicht cum grano salis zu nehmen, denn es gibt natürlich Phasen, in denen auch jenseits des Politischen gedacht wird. Aber das politische Element ist in der chinesischen Philosophie eine ganz wichtige Angelegenheit und es ist eigentlich die Ausgangsbasis für das altchinesische Denken zumindest. Später mit dem Einfluss von Religionen, die auch philosophisch denken, wie dem Buddhismus, da ändert sich das ein kleines bisschen. Dennoch ist auch da in dem konfuzianischen Denken, wenn es Elemente aus vielleicht esoterischeren Traditionen übernimmt, immer noch der Aspekt, wie funktioniert das eigentlich hinterher in der menschlichen Gesellschaft und wie kann ich das brauchen dafür, dass die menschliche Gesellschaft insgesamt eine bessere wird, der entscheidende Ansatz. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss, dass chinesisches Denken fast immer darauf ausgerichtet ist, dass man nicht nur ein schönes System aufbaut, was sich selber genügt, sondern dass dieses System am Ende dazu dienen soll, dass das menschliche Zusammenleben ein kleines bisschen besser funktioniert, als es das im Allgemeinen tut.
Kann man sagen, warum es diesen Fokus so stark in der frühen chinesischen Philosophie gibt?
Es ist sehr schwer, wirklich solche Begründungen zu finden. Aber man muss sich klar machen, dass in der Zeit des Konfuzius, der ja immer so als der Begründer dieser philosophischen Tradition, der erste von den großen Denkern gilt, von denen wir auch irgendwie durch schriftliche Äußerungen wissen, ganz so einfach ist das natürlich alles gar nicht. Aber dennoch glauben wir es mal, dass Konfuzius vielleicht am Anfang dieser Tradition von Denkern steht. Dann muss man dazu wissen, dass das eine Zeit ist, die von extremer Unordnung geprägt ist, von einer zumindest wahrgenommen katastrophalen Situation des Niedergangs. Man glaubt immer, das ist eine große kulturelle Hochblüte. Aber diese Hochblüte wird eigentlich dadurch erzeugt, dass aus diesen Schriften hervorgeht, dass die Menschen verzweifelt sind und sagen, also herrscht hier Krieg, die Leute schlagen sich gegenseitig die Schädel ein, die Ordnung, die uns vielleicht Sicherheit verleihen würde in so schwierigen Zeiten, die ist zusammengebrochen. Und Konfuzius ist also derjenige, der sich aufmacht und sagt, wir wollen eine neue Ordnung erstellen. Und um das tun zu können, damit dann die Menschen tatsächlich wieder anständig zusammenleben können, dafür müssen wir erstmal analysieren, wie ist das denn eigentlich, das Menschenzusammenleben? Was braucht man für Eigenschaften dadurch, dass das gut geht? Wie ist es mit der Moral? Wie kann man bestimmte Bestrebungen einschränken, die das gegenseitige Zusammensein einschränken und gefährden können?
Bevor wir zu Konfuzius direkt kommen, was weiß man dann darüber, wen es davor gegeben hat und was überhaupt, also Sie versuchen das ja auch im Buch zu definieren, also Philosophie oder Philosophia ist ja offensichtlich ein altgriechisches Wort, das es so in vielen Sprachen erstmal nicht gegeben hat. Also warum sagt man, das fängt eigentlich irgendwie mit Konfuzius an und was war eigentlich so davor, also auch was haben die Menschen geglaubt, was waren ja vielleicht auch so Wertesysteme, ist eine sehr große Frage, aber was weiß man so dazu?
Das ist natürlich alles gar nicht so einfach, was Sie da fragen. Also was weiß man eigentlich über das, was vor Konfuzius war? Wir wissen, dass es Orakelstellung gegeben hat, dass das ein ganz wichtiges Element gewesen ist, dass das menschliche Denken angeregt hat.
Orakelstellungen.
Das Orakel gestellt werden, dass man weissagt und versucht, die Zukunft zu verstehen. Wobei das Interessante an der chinesischen Form der Weissagung, der Divination ist, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt nur die Zukunft voraussagen möchte, sondern dass sie einem eine Hilfestellung geben möchte, damit man die Gegenwart versteht und die eigene Position die Position der eigenen Person in einem Geflecht von Beziehungen zu verstehen, wo man da eigentlich steht und wie man da am besten arbeitet. Es gibt, allgemein wird gesagt, der älteste chinesische Klassiker, die älteste chinesische Schrift ist das Buch der Wandlungen. Ein Text mit Hexagrammen mit Bildersymbolen, die jeweils aus sechs Linien zusammengesetzt sind. Und diese sechs Linien, die sind entweder durchgezogen oder gebrochen. Insgesamt gibt es 64 Möglichkeiten, wie man solche Sechserkombinationen von Linien zusammenstellen kann. Und diese 64 Möglichkeiten, die heißen eben in diesem Text Hexagramme. Und diese Hexagramme setzen sich also jeweils aus sechs Linien zusammen, zu denen jeweils ein Spruch daneben aufgeschrieben worden ist. Diese Sprüche sind zum Teil recht rätselhaft. Sie sind aber etwas, über das man nachdenken kann, über das man zum Nachdenken gebracht wird. Es gibt einen recht komplizierten Prozess, wie man also entweder eine Linie oder ein Hexagramm durch das Stellen eines Orakels finden kann. Und dieses Hexagramm, das kann man dann le da kann man die einzelnen Linien dann lesen und sich fragen, was an diesen Texten, die da steht, bezieht sich auf mich selbst, beziehungsweise wie muss ich das lesen, um zu verstehen, in was für einer Situation ich mich im Augenblick gerade befinde, was gibt es da für andere Leute, an denen ich mich auch orientieren sollte, die vielleicht auch für irgendeine von den Linien, die ich da im Orakel geworfen oder erworfen habe, stehen. Und da
So eine Art geometrisches Tarot irgendwie, ja.
Ja, das kann man irgendwie fast so sagen. Es wird dieser Orakelstellerei wird eigentlich ein menschliches Beziehungsgeflecht erstellt. Und dieses Beziehungsgeflecht, das kann man analysieren. Das ist der Ursprung vielleicht, der zur chinesischen Philosophie hinführt. Man sollte ergänzen, dass diese Linien, die entweder gebrochen oder durchgezogen sind, im chinesischen Denken für die beiden Grundkräfte des Yin und des Yang stehen. Also eine durchgezogene Linie ist eine starke Linie und die steht für Yang. Und dieses Yang bedeutet eigentlich die Sonnenseite eines Berges, das heißt ein Sonnenhang, während die gebrochenen Linien schwach sind und die stehen für die Schattenseite eines Berges, also eigentlich für das, was im Dunkeln liegt. Und diese beiden Grundkräfte, die stehen für die Aspekte, die jedes Ding im Leben hat oder auf dieser Welt hat. Jeder Mensch hat auch Yin und Yang. Ganz platt kann man sagen, Yang steht eher für die männliche Kraft im chinesischen Denken und Yin für die weibliche. Aber so einfach ist das nicht mit dem männlich und weiblichen, weil immer in jedem Yin auch Yang drinsteckt, in jedem Yang auch wieder Yin. Und man kann nicht so leicht sagen, wo die Sache eigentlich anfängt und wo sie aufhört. Und es gibt da viele Überschneidungen, die man berücksichtigen muss. Dennoch klar ist, also diese zwei Grundkräfte, die sind eigentlich der entscheidende Punkt, aus denen dieses chinesische, urchinesische Denken hervorgeht. Und man kann dann ganz viele Gleichungen aufmachen. Himmel und Erde ist das eine, Mann und Frau ist das andere, Sonne und Schatten und so weiter und so weiter. Das sind aber alles eben Beziehungsgeflechte, die nicht so eindeutig sind, wie sich das auf den ersten Blick anhört, weil eben immer von der einen Kraft auch etwas in der anderen drin steckt und umgekehrt.
Also dieses Relationale, nenne ich das jetzt mal, das ist schon früh quasi im chinesischen philosophischen Denken eigentlich drin, dass es um so Beziehungsgeflechte geht, um eine Allgemeinheit und der eigene Platz irgendwie da drin.
Genau. Wie findet das Individuum seinen Platz in seiner sozialen Umgebung?
Und das Yin und Yang, also das kennen ja wahrscheinlich viele, das ist eines der bekanntesten Symbole wahrscheinlich, wenn man an China denkt oder an die Religion da. Ist dieses Symbol auch schon aus diesem Buch, wenn das jetzt ein Buch über Hexagramme hauptsächlich ist?
Das Symbol, das hat es so früh wohl noch nicht gegeben. Das ist eine spätere Entwicklung, die vielleicht so um irgendwann dem 7. oder 8. Jahrhundert auf Chinesisch der Tangzeit oder kurz danach Richtung Sungzeit, das ist dann die nächste Dynastie, tatsächlich zum ersten Mal grafisch feststellbar geworden ist. Die Hexagramme, beziehungsweise noch kleiner, die Trigramme, aus denen sich die Hexagramme nämlich zusammensetzen, immer zwei Trigramme ergeben ein Hexagramm, sprich drei Linien zusammen. Die hat man in der Tat schon auf einer ganzen Reihe von Gegenständen aus dem alten China gefunden. Die könnten also möglicherweise auf die Zeit um 1000 vor Christus zurückgehen, lange vor Konfuzius auf jeden Fall. Also diese Dinge, diese Linien, die starken und die schwachen Linien, die sind wahrscheinlich tatsächlich schon lange vor Konfuzius da gewesen. Und das zeigt, auch wenn wir das in, sagen wir, überlieferten Texten nicht so sehen können, dass dieses Denken in Yin und Yang tatsächlich eine sehr frühe Form des chinesischen Denkens ist.
Und auch noch, bevor wir zu Konfuzius kommen, was kann man generell über Religion, vielleicht Theogonie sagen? Also woran wurde geglaubt? Waren das eher? Es gibt auch später in China dann auch immer diese Frage wie heißt das, diese himmlische Rechtfertigung quasi für die Regierung. Was war da so der religiöse Glaube, wie die Welt entstanden ist oder was es da für Mächte gibt oder so?
Also über die Entstehung der Welt ist im alten China gar nicht so wahnsinnig viel spekuliert worden. Es gibt natürlich Entstehungsmythen, von denen wir aber die sind aber eigentlich alle erst später aufgeschrieben worden. Davon, dass die Welt ursprünglich eine Art Chaos gewesen ist, ein großes Ei, in dem alles gemischt gewesen ist, was sich dann irgendwann in die beiden Grundkräfte Yin und Yang aufgespalten hat und auf die Art und Weise eben die Welt entstanden ist. Aber das sind alles Dinge, die wir gar nicht so ganz genau wissen. Wir wissen, dass es im alten China einen Himmelsglauben gegeben hat. In diesem Himmel drin oder ja doch, das muss man wahrscheinlich sagen, hat ein sogenannter Di gesessen oder viele Di, man weiß es nicht, dieses Di, das bedeutet auch der Ahn einer Familie und möglicherweise sind es die Herrscherahnen, die sich im Himmel versammeln, die von da oben zugucken, denen man opfern muss und Gaben darbringen, damit sie zufrieden sind. Und sind also die ursprünglichen Vorstellungen von Religion, die es in China gegeben hat. Vielleicht weniger ein Schöpfergott, wie wir uns das vorstellen, der also das alles gemacht hat, sondern eher geht man davon aus, also die Welt, die hat es eben so gegeben und da ist es so, dass da auch Menschen sind und die sterben irgendwann und wenn sie sterben, dann werden sie zu Ahnen und manche von diesen Ahnen bevölkern möglicherweise den Himmel. Ganz genau ist das alles aus den Quellen gar nicht zu ersehen, aber so irgendwie muss man sich das vorstellen, dass also dieser Ahnenglaube eine ganz entscheidende Sache gewesen ist und der Respekt, den man auch den Toten gegenüber zeigen muss, dass das also eine entscheidende Voraussetzung dann ist für das Denken, was auch später den Konfuzius beeinflusst hat.
Stimmt, bei ihm geht es viel um Ordnung, um Rituale. Also Sie haben das ja schon gesagt, eine Welt, die sich vermeintlich im Verfall befindet und er will da eine neue Ordnung schaffen oder an einer Ordnung festhalten?
Er will also das chinesische Denken eigentlich genauso wie Geschichtsdenken, genauso wie das auch bei einigen lateinischen Autoren der Fall ist, geht davon aus, dass es ein goldenes Zeitalter gegeben hat, irgendwann einmal. Das liegt schon lange zurück. Ein Zustand großer Ordnung, der wird normalerweise mit Weisen des Altertums in Zusammenhang gebracht. Diese ersten Weisen des Altertums sind gleichzeitig auch Herrscherpersönlichkeiten, die eine neue Dynastie schaffen und die auf die Art und Weise, dass sie so weise sind, es eben schaffen, Ordnung in die Welt zu bringen, sodass es den Menschen gut geht. Das ist also so eine Grundvorstellung und Konfuzius projiziert seine Vorstellungen durchaus auch darauf, wie er meint, dass es 500 Jahre vor ihm gewesen ist, dass es da nämlich Weise gegeben hat, die Welt geordnet haben und dass diese Ordnung nun leider verfallen ist und er sich jetzt daran machen muss, die wiederherzustellen. Im Grunde ist es also eine Rückkehr zu einem als ideal empfundenen Zustand, von dem man aber natürlich gar nicht so genau weiß, ob es den wirklich jemals gegeben hat. Und manchmal fragt man sich bei der Lektüre von Konfuzius auch, ob nicht auch für ihn diese Vorstellung, dass es in der Vergangenheit mal ganz toll gewesen sei, eher eine Krücke ist, um etwas für die Zukunft zu machen, um eine Vorstellung, wie es nach ihm mal besser werden könnte, da hervorbringen zu können und die auch glaubhaft zu machen, sodass andere Leute ihm das abnehmen.
Konfuzius hat ja Dinge auch aufgeschrieben, oder? Wie war das damals mit der Schrift? Wie, also das merkt man ja auch in ihrem im Buch, dass das ganz kompliziert ist, aber das haben wir auch in diesem Podcast schon bei anderen Philosophietraditionen gemerkt, dass natürlich Dinge immer wieder überschrieben werden und dann schreiben Menschen über andere Menschen. Das haben wir bei Sokrates ja zum Beispiel auch total, bei den alten Griechen. Wie war das bei Konfuzius selber? Er hat Sachen aufgeschrieben.
Tja, eine gute Frage. Also ich hatte mal einen lieben Kollegen, der sagte, Konfuzius konnte gar nicht lesen und schreiben. Das würde ich für zu bis heute, damals schon, hat es mich irritiert und ich glaube es auch immer noch nicht, dass es so gewesen ist. Aber man muss davon ausgehen, dass vieles von dem, was Konfuzius 400 Jahre nach seinem Tod, als in China ein Kaiserreich aufgebaut worden war, als das also soweit war, zugeschrieben worden ist, dass dies nicht von Konfuzius selber aufgeschrieben worden ist, sondern dass das nachträgliche Entwicklungen sind, dass es Schüler, Enkelschüler oder viele Generationen danach eigentlich gewesen ist, die Bruchstücke gesammelt haben von dem, was Konfuzius gesagt hat und das zu einem Text zusammengestellt haben. Die Gespräche des Konfuzius zum Beispiel sind so ein Werk, was eigentlich Aufzeichnungen sind von Aussagen, die Konfuzius mal gemacht hat und nicht das, was er selber geschrieben hat, sondern es sind andere Leute, die sagen, der Meister hat einmal das und das gesagt. Wann er das genau gesagt hat und wann das aufgeschrieben worden ist, dass er das gesagt haben soll, das ist gar nicht so leicht festzumachen. Ich gehe davon aus, dass vieles von dem, was zum Beispiel eben in dem Hauptwerk, aus dem wir von Konfuzius lernen, eben diesen Gesprächen des Konfuzius, was da drin steht, dass dies tatsächlich alte Ursprünge hat. Aber zum Teil ist es überformt worden und es sieht dann anders aus, als das wirklich zu seiner Zeit vielleicht mal gesagt worden ist. Manchmal sind es Lehrgedichte gewesen, die gar nicht unbedingt von Konfuzius selber stammten, sondern die es in seiner Zeit gegeben hat, von die dann in einzelne Bruchstücke zerfallen sind, aus denen wichtige Sätze geworden sind, die man dem Konfuzius dann in den Mund legt, weil man sagt, das passt so richtig zu seinem Denken. Und die Forschung wird noch viel damit zu tun haben, sich zu überlegen, was von diesem Text kann er eigentlich alles selber gesagt worden haben und was kann er nicht gesagt haben. Da gibt es mittlerweile eine Reihe von Leuten, die sehr unterschiedliche Auffassungen dazu vertreten, wann Konfuzius denn eigentlich wirklich mal selber was gesagt oder Aussprüche geprägt hat. Ich würde so weit nicht gehen, aber man sollte wissen, dass es so ist, dass es Personen gibt, die meinen, das meiste, was in den Gesprächen des Konfuzius steht, stammt von Konfuzius. Und es gibt andere, die die Radikalmeinung vertreten, das ist eigentlich alles erst 400 Jahre später geschrieben worden. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Es ist aber so, dass nicht nur diese Gespräche des Konfuzius, die eben, wie gesagt, Aufzeichnungen anderer sind, für das Denken von Konfuzius stehen, sondern es gibt auch eine Chronik, eine historische Chronik des Heimatstaates von Konfuzius, die also es lange gegeben haben soll, bevor Konfuzius gelebt hat, die immer weitergeschrieben wurde. Und die soll er genommen haben und soll da kleine Änderungen drin vorgenommen haben, damit man aus dieser Chronik, die sonst sehr trocken und langweilig wäre, ein System erkennen könnte, das er selber aufgestellt hat und von dem er meint, dass es eben so ein ordnendes Element für die Welt sein könnte. Und da haben sich also massenhaft chinesische Gelehrte dann in den 2000 Jahren, die auf Konfuzius folgten, daran gemacht zu entziffern, was denn dieses System eigentlich sein könnte und was der Konfuzius uns wirklich ganz genau sagen sollte. Eine wichtige Tradition sagt, dass er eben so ein System geschaffen habe für eine Art Messiasgestalt, einen neuen Herrscher, der auftreten würde und der eben alles besser machen würde auf dieser Welt anhand dessen, was Konfuzius da geschrieben hat. Dann ist es so, es gab alte chinesische kanonische Schriften, Gedichte oder Lieder, je nachdem, wie man das übersetzt. Und es gab Dokumente, die soll er geordnet haben, weil man eben anhand von diesen Texten auch bestimmte Prinzipien erkennen kann, wie es im Altertum funktioniert hat und wie es gut gewesen ist oder wie Leute im Altertum an bestimmten Zuständen Kritik geübt haben, aus denen man natürlich auch dann wieder positiv herauslesen kann, wie es eigentlich sein müsste und so weiter und so weiter. Und dann gibt es da dieses große Regelsystem. Es wird auch von Riten gesprochen. Manche Dinge sind auch tatsächlich Riten, aber sehr vieles davon sind eigentlich Betragensregeln, die es im alten China gab. Und es ist davon auszugehen, dass die nicht unbedingt einzeln auf Konfuzius zurückgehen, aber der wird im Zusammenhang mit solchen Regeln des höflichen Benehmens, des Zusammenseins der Menschen miteinander immer wieder zitiert. Das heißt dann, der Konfuzius hat dazu dann das und das gesagt. Und das ist dann natürlich fast wie eine religiöse Autorität. Denn wenn Konfuzius das gesagt hat, dann muss es stimmen.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Das hat man ja auch im Westen heute noch manchmal irgendwo in irgendwelchen, auf irgendwelchen Spruchwänden, in irgendwelchen Cafés oder so, ne, stehen ja auch Dinge, die Konfuzius vielleicht gesagt hat. Wie lässt sich das denn, wenn es sich zusammenfassen lässt, zusammenfassen, was dieser Weg in dieses goldene Zeitalter wäre oder was so die Hauptpunkte sind eigentlich, die Konfuzius
Es gibt bestimmte Tugenden, die er beibringen möchte, wo er meint, dass die besonders wichtig sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit den Begriffen auseinanderzusetzen, die da bei Konfuzius eine wichtige Rolle spielen. Das allererste, das wichtigste Wort überhaupt in seinem Lernen und Lehren, das ist die Tugend des Zhen, die, also das ist ein chinesisches Wort, das lange
Menschlichkeit, ja.
Zeit mit Menschlichkeit übersetzt worden ist. Ich glaube auch, also Menschlichkeit ist eigentlich eine sehr schöne Übersetzung für diesen Begriff, wenn sie auch in mancherlei Hinsicht vielleicht irreführend ist, denn es geht nicht um so etwas wie eine christliche Tugend, dass man also besonders gut jetzt zu anderen sein muss, sondern es geht auch darum, dass man versteht, wie Menschen überhaupt funktionieren und dass man sich daran anpasst und dass man versteht, was im Gegenüber vorgeht und Menschen auch nicht überfordert, sondern sensibel mit ihnen umgeht und ihnen zeigt, dass man begreift, wo ihre Nöte sind und solche Dinge. Das ist alles das, was mit Zhen verbunden ist, dieser chinesischen Tugend des guten Umgangs miteinander, wie ich das seit einiger Zeit übersetze, obwohl ich zugestehen würde, dass also an manchen Stellen es auch tatsächlich heißt, dass man mit Menschen human umgehen soll, dass man sie nicht im Krieg verheizen soll und solche Geschichten. Das gehört alles mit dazu. Aber es ist eben auch eine Führungstätigkeit, die Menschen haben müssen, die irgendwo in einem Staat Verantwortung übernehmen, dass sie nämlich nicht versuchen, nur ihren eigenen Kopf durchzusetzen, sondern das Gegenüber immer im Auge zu haben. Das ist also eine ganz entscheidende Sache, die diesen Konfuzianismus oder die konfuzianische Lehre ausmacht und die tatsächlich Konfuzius auch an die alleroberste Stelle seines Denkens gesetzt hat. Er sagt das immer wieder. Also Bücher lernen ist eine ganz wichtige Sache, dass man fleißig ist und irgendwie lernt. Das gehört einfach zur konfuzianischen Lehre dazu. Aber das Buchwissen allein, das bringt einen nicht zum Erfolg, sondern man muss darüber stehen, eigentlich diese Komponenten des Wissens, wie man sensibel ist und wie man das menschliche Zusammenleben versteht und angenehm gestaltet. Und dazu dienen dann eben auch diese sogenannten Riten, die aber eigentlich Li auf Chinesisch, diese Riten, die aber eben zu einem großen Teil höfliche Regeln sind. Teile davon sind tatsächlich Rituale, so die Volljährigkeit, wie man die vollzieht oder wie man eine Hochzeit richtig macht oder eine Beerdigung, was danach kommt und solche Sachen. Das, da würde ich sagen, das sind Rituale, es sind aber nur kleinere Bestandteile. Viel anderes ist eigentlich, wie gehe ich mit jemand anders auch in einer respektvollen Art und Weise um, dass ich sehe oder dass es so einen bestimmten Verhaltenskodex gibt, an den sich alle halten und der dann auf die Art und Weise ein gutes Gefühl vermittelt. Da muss man wissen, wo steht man eigentlich in einem Netz von Beziehungen. Wenn man ein Untergebener ist, wird man sich zu dem Vorgesetzten anders verhalten als der Vorgesetzte zu den Untergebenen. Man muss aber immer wissen, dass bei Konfuzius Tugenden, die für eine ganz wichtige Rolle spielen, immer reziproke Tugenden sind. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass es da ein Hierarchieverhältnis gibt. Oben sitzt einer, befiehlt und der andere gehorcht, weil er weiß, also gegenüber den Älteren muss man oder Vorgesetzten muss man Respekt haben und darum macht man auch was. Da funktioniert, nein, nein, so einfach funktioniert die Sache nicht, sondern es geht eigentlich eher darum, dass man durchdenkt, was die eigenen Pflichten sind und dass man sie auch in Frage stellen kann. Eine ganz zentrale Tugend des Konfuzianismus überhaupt ist die sogenannte kindliche Hingabe, früher immer übersetzt mit Kindespietät, aber ich mache das nicht so gern, weil ich bei Pietät immer ein Beerdigungsinstitut vor Augen habe. Und darum sage ich eher, es geht um kindliche Hingabe, Respekt den Eltern gegenüber, auch den Toten gegenüber, die aber oft so verstanden worden ist von europäischen Kennern, die sich China genähert haben, als etwas, was die absolute Unterwerfung bedeutet. Das ist aber gar nicht so. Wenn man genauer hinguckt, dann stellt man fest, diese Tugend des Respekts den Älteren gegenüber ist immer gepaart mit dem Nachdenken darüber, ob das, was die Älteren da tun, eigentlich auch richtig ist. Und wenn es nicht richtig ist, dann ist es ein Vergehen gegen die richtige Form der kindlichen Hingabe, wenn man trotzdem das dann
Ah,
einfach alles
okay.
akzeptiert und mitmacht. Und genauso ist es eben auch, wenn man im Staat ein Minister ist und einem Fürsten zuarbeiten soll, der aber ein verworfener Mensch ist, der die anderen schindet, dann muss man Wege finden, wie man da rauskommt aus dem Apparat. Also das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, dieses ganze System von konfuzianischen Tugenden, das gar nicht so leicht zu beschreiben ist.
Aber das ist sehr spannend, weil sich einerseits jetzt schon wieder diese Idee dieser Relationalität irgendwie spiegelt. Also es geht nicht nur in die eine Richtung, sondern es geht auch in die andere Richtung. Und dann eine Sache, die ja irgendwie interessant ist, Sie schreiben das auch, dass Philosophie oft so von unten nach oben gemacht wurde. Also man hat geschrieben für eigentlich einen Herrschenden und das aber auch im Westen oder vielleicht an sich oft so die Frage ist an chinesischer Philosophie, okay, für wen ist das jetzt eigentlich? Also geht das jetzt darum, ich soll ein guter Mensch sein zu meinem Nächsten oder geht es darum, man soll ein guter Herrscher sein zum anderen Herrscher oder also auf welcher Ebene ist das eigentlich anwendbar oder im Umkehrschluss vielleicht? Es ist schon so, dass das verschiedene Dimensionen hat, oder? Also das hier oder anders vielleicht auch noch mal, dass man versucht hat, einen Kern zu finden, der aber auf unterschiedliche Bereiche anwendbar ist.
Also zunächst mal, worauf Sie angespielt haben, was ich in dem Buch sicherlich gesagt habe, ist, dass man lange Zeit gesagt hat, dass altchinesische Texte alle von unten nach oben geschrieben worden sind. Im Grunde war das Schreiben ein Akt des Staatsbürgers, der sich an seinen Herrscher richtet und ihm sagt, ich mache hier einen Vorschlag für irgendwelche Dinge. Oft ein Vorschlag, mit dem etwas korrigiert werden soll, von dem man glaubt, dass es falsch läuft. Oft aber auch einfach ein Vorschlag, wo man sagt, also ich habe hier bestimmte Ideen und die sollte man wahrnehmen, weil dann kann man hinterher die Funktionsweisen dieses Landes noch viel mehr verbessern und so weiter und so weiter. Also ein wichtiges Element der chinesischen Kommunikation, würde ich sagen, der altchinesischen Kommunikation ist die Remonstration gewesen, die Ermahnung, die zur Aufgabe eines anständigen Untertanen gehört, der sieht, dass irgendwo etwas falsch läuft und der dann sagt, an dieser Stelle, da muss jemand die Leute, die da oben sitzen, darauf aufmerksam machen, dass es falsch läuft, weil die sind ja umgeben von allen möglichen Leuten, die sie möglicherweise von der Realität abblocken. Und deswegen muss ich aktiv werden und muss also diese Blockade durchbrechen. Das ist also eine ganz wichtige Funktion von Schreiben, dass man irgendwie an die Leute rankommt, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Und das meistens in wohlmeinender Loyalität, die durchaus auch mal scharf werden kann, die aber eigentlich immer im Auge hat, dass da oben jemand sitzt, der im Grunde darauf hofft, dass jemand anders ihm sagt, wo was schief läuft und das hören möchte, dass aber diese Kommunikationskanäle eine Schwierigkeit sind. Das ist also für das konfuzianische Denken eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dass solche Dinge gemacht werden. Man schreibt Texte, um korrigierend einzugreifen in bestimmte Abläufe. Aber man muss natürlich aufpassen mit solchen Argumenten. Das wird leicht sehr simplizistisch, wenn man also glauben würde, es wäre immer nur so gewesen, dass jemand also von unten nach oben kommunizieren möchte, dann würde man sicherlich auch die Realität des normalen Menschenlebens nicht wirklich begreifen. Denn es ist kaum vorstellbar, dass jemand tatsächlich nicht auch für seine Freunde oder sein Umfeld geschrieben hat und gesagt hat, also hört mal, ich mache jetzt da eine Eingabe, aber eigentlich geht das auch an uns alle, dass ich also hier eine bestimmte Position formuliere, in der drin steht, wie ich glaube, wie eigentlich man miteinander umgehen müsste oder was jetzt gerade schief läuft oder was gut läuft oder sonst was. Also ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht, dass das immer nur so ist. Dennoch muss man sich eben klar machen, dass dieses Schreiben zumeist eine gesellschaftliche Aufgabe ist. Also das es dient eben nicht einfach nur dazu, dass man so sagt, ich möchte jetzt mal irgendwie so für mich hier klarstellen, was ich mir so ausgedacht habe, sondern es geht meistens darum, dass man sagt, also ich habe hier ein paar Gedanken, von denen ich meine, dass, und das wird dann sehr höflich formuliert, vielleicht ein ganz kleines Teil dann doch wichtig sein könnte für das, wie wir hier alle miteinander umgehen.
Gab es schon zur Zeit von Konfuzius dann schnell mehrere Schulen, weil sie ja auch einen anderen frühen Text beschreiben, in dem es jetzt so, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber da ging es darum, dass so 12 Meister aus den 6 verschiedenen Schulen dann beschrieben werden und was von denen zu halten ist. Also eine Frage an chinesische Philosophie scheint auch in dieser frühen Form immer zu sein, wen gab es eigentlich schon wann? Und dann schaut man, wer wen erwähnt und versucht so ein bisschen ein Bild zu erstellen, wie so die Situation eigentlich aussah.
Ja, also die Schule des Konfuzius scheint, wenn es überhaupt so eine Schule in der Form, die dominiert wurde von einem Meister und alle akzeptiert haben, was er gesagt hat, gegeben hat, die scheint direkt nach seinem Tod eigentlich aufgebrochen zu sein in viele Unterschulen, wo sich die einzelnen Oberhäupter der Untergruppen nicht unbedingt grün gewesen sind. Und es scheint da also durchaus eine Menge von Differenzen gegeben zu haben. Das würde sehr weit führen, wenn man in die Details davon einsteigen würde. Aber wichtig ist vielleicht, dass es zwei große chinesische Philosophen gegeben hat, die in der Folge des Konfuzius aufgetreten sind, mit einem zeitlichen Abstand zu ihm. Das eine ist der Philosoph Mengzi, der so um die Wende vom, oder vielleicht irgendwann im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, etwa 150 Jahre nach Konfuzius, oder ja, 100 Jahre nach Konfuzius, würde ich sagen. Und dann der Philosoph Xunzi, der nochmal etwa 100 Jahre später kommt und der den Mengzi kritisiert. Und da ein zentraler Satz, worum es, worüber die beiden sich besonders streiten, ist die Frage, wie man denn eigentlich die Natur des Menschen zu definieren habe, ob die nämlich gut oder schlecht sei. Das ist also eine Grundfrage, die für die chinesische, altchinesische Philosophie von ganz großer Bedeutung ist. Das menschliche Wesen, ist das gut zu sehen? Und eigentlich ist es nur so, dass ein gutes Wesen des Menschen immer wieder auf Abwege geführt wird von irgendwelchen externen Einflüssen? Oder ist es umgekehrt, dass der Mensch von sich aus eigentlich eher zu Eigennutz neigt und zu Zerstörung von Beziehungen und allem möglichen anderen und man deswegen an ihm arbeiten muss?
Das sind also zwei immer noch diskutiert, ja.
Ja, das sind zwei Grundpositionen, die also von hoher Bedeutung sind. Und das ist der Grund, warum also der spätere Philosoph, der von den 12, der die 12 Meister kritisiert, gegen Mengzi auch argumentiert, der dann später in der chinesischen Kaiserzeit eigentlich zum zweiten großen konfuzianischen Philosophen geworden ist. Den Xunzi hat man dann nicht mehr so wahrgenommen mit seiner eigentlich etwas zynischen Einstellung, dass der Mensch im Grunde schlecht ist und dass Konflikte vorprogrammiert sind und dass man deswegen eigentlich hart eingreifen muss, dass man den Leuten Mores beibringen muss, auf Chinesisch Li beibringen muss, damit sie nicht streiten, sondern damit sie gut miteinander leben. Mengzi geht davon aus, die Natur des Menschen ist eigentlich gut. Und es gibt da 4 Kardinaltugenden, die gar nicht so unterschiedlich sind von denen, die es im alten Griechenland gegeben hat. Also die 4 Kardinaltugenden von diesem Zhen, von dem ich sprach, die Menschlichkeit oder der gute Umgang miteinander, wo es kein so richtig gutes Äquivalent in der griechischen Philosophie gibt. Dann aber die Gerechtigkeit, von Sinologen gern als Rechtlichkeit übersetzt, die gut zur griechischen Kardinaltugend der Gerechtigkeit passt, der Dikaiosyne. Dann gibt es die Einhegung durch eben diese Riten, die zu der Sophrosyne der Griechen, der also der Mäßigung passt und schließlich die Weisheit oder die Klugheit, die Sophia, die in der Philosophie als Sophie hinten drin steckt. Die gibt es in China auch. Also insofern sind diese Gedanken, wenn man genau hinguckt, gar nicht so unterschiedlich von dem, was wir im alten Griechenland auch haben, obwohl das dann eben, wenn man es ausbuchstabiert, dann schon sehr anders wird. Man dann sieht also hier die Menschlichkeit, das ist ein Gefühl von Mitgefühl, was sich spontan im Menschen äußert und so weiter. Und naja, und wie gesagt, Gegenseitigkeit von bestimmten Tugenden, die in Beziehungen auftauchen, das ist für die altchinesische Philosophie eben ganz wichtig, dass man dann bei dem Monse die fünf Beziehungen hat, die sogenannten der Menschen, also Fürst zu Untertan, Vater zu Sohn, Mann zu Frau, allzu jung und die Freunde und ein untereinander, wo aber auch ein gewisses Hierarchiegefälle zumeist zu beobachten ist. Und wie halten die sich eigentlich zueinander so, dass es richtig ist? Das ist also ein Spiel, was in dieser Philosophie sehr weit getrieben wird.
Das ist der Begründer des Mohismus. Also wenn man das.
Nein.
Das ist ja nicht, das ist nicht Mengzi, okay.
Sondern das ist Mengzi, der Enkel- oder Urenkelschüler des Konfuzius, der davon spricht. Der Mohismus, das ist wieder eine ganz andere Sache. Der Mohdi, der Gründer dieser mohistischen Schule, ist vielleicht der zweite Denker, der nach Konfuzius kommt und der eine Lehre aufgestellt hat, die davon ausgeht, dass man den Menschen bloß beibringen muss, dass zueinander gut sein, miteinander schonend umgehen, dass dies eigentlich die Voraussetzung ist dafür, dass die Welt gut ist. Und der Kriege verurteilt, sagt nur, Verteidigungskriege sind in Ordnung, Angriffskriege, wie wir sie sehen, sind alle verwerflich. Das hätte man früher im Konfuzianismus so nicht gesehen. Da hätte man gesagt, also bestimmte Kriege sind gerechtfertigt, weil sie Strafaktionen sind, die also durchgeführt werden müssen, um Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen, würde Mohdi ablehnen. Der eben baut auf dem Gedanken auf, eigentlich muss man den Leuten bloß Rücksicht Name beibringen, dass sie schonend miteinander umgehen und keiner versucht, den anderen auszubeuten, dann wird die Welt in Ordnung sein. Der Mohdi ist sehr früh ins Deutsche übersetzt worden übrigens und Bertolt Brecht hat diese Dinge ganz offenbar gelesen und aus dieser Idee heraus ist auch der Gedanke entstanden, dass Mohdi so eine Art Vorfahr des Sozialismus ist, der also versucht, alle Menschen gleich sein zu lassen und versucht, die Ordnung dadurch herzustellen, dass Gleichheit besteht und nicht Hierarchien, die im Konfuzianismus immer so wichtig sind.
Und der Daoismus, auf Laozi zurückgehend, ist das Konzept des Dao hauptsächlich auf ihn zurückgehend oder ist das nur eine stärkere Ausformulierung dessen?
Also das Dao heißt ja der rechte Weg oder es heißt der Weg im Grunde. Und ich sage immer gerne, dass also auch hier an der Stelle es durchaus gewisse Übereinstimmungen mit dem Griechischen gibt, dass ursprünglich dieses Wort Dao eine Methode gewesen ist. Das ist darum, und in Methode, das ist ja ein griechisches Wort, steckt das Wort Hodos drin und das heißt auch der Weg. Und das Dao ist also eigentlich die Art und Weise, wie man ein Problem anpackt. Und wie man nicht nur ein Problem, sondern überhaupt eine Sache anpackt. Und zwar so angeht, dass sie gut funktioniert hinterher, dass sie reibungslos funktioniert. Dieser reibungslose Umgang mit den Dingen ist das, was die Daoisten anstreben. Das Dao ist etwas, was auch in konfuzianischen Texten thematisiert wird, aber es gibt keinen anderen Text als das Dao De Jing des Laozi, das eben im Titel schon diesen Weg drin trägt. Der so stark darauf abhebt, dass es wichtig ist, dass jemand, der sich in der Welt gut bewegen möchte, weiß, wie er das tut, dass er seinen eigenen Weg gehen kann, ohne dabei Reibungen zu erzeugen, die mit denen er anderen Leuten schadet oder mit denen er Widerstand produziert. Es gibt einen wichtigen daoistischen Denker, das ist Zhuangzi, der die berühmte Geschichte von dem Koch Ding in seinem dritten Kapitel erzählt, der eine Methode entwickelt hat, wie man einen Ochsen zerlegt. Und dass also dieser Koch Ding nach vielen, vielen Jahrzehnten der Arbeit es hingekriegt hat, diesen Ochsen so zu zerlegen, dass das Messer, was er benutzt hat, niemals stumpf geworden ist. Der konnte also jahrelang immer mit dem gleichen Messer, das niemals geschliffen werden musste, weil er so genau wusste, wie das geht, dass man da ansetzt, wo es keinen Widerstand gibt und wo man durch die Sehnen hindurchkommt, ohne dass sich das Messer abnutzt, dass man so arbeiten kann. Und das ist für mich eigentlich die beste Metapher dafür, wie die daoistische Vorstellung vom Dao tatsächlich zu verstehen ist. Also der Weg des geringsten Widerstands im Lausetext, also sprich dem Tao Te Ching, von dem ich gerade gesprochen habe, ist ja auch immer die Rede davon, dass Wasser und das Weiche sind die Dinge, die man, an denen man lernen muss. Man muss wissen, wie macht das Wasser das eigentlich? Dass es da in einem Fluss fließt, wenn da ein Stein ist, dann geht es eben an dem Stein vorbei und es versucht nicht, diesen Stein klein zu kriegen, sondern man muss einen Weg finden, der smooth geht, wo man weich an den Dingen vorbeikommt, ohne Widerstände zu erzeugen. Und so erzielt man auch die besten Erfolge. Das wird später dann in dem chinesischen Denken immer wieder aufgegriffen. Es wird gesagt, der Weise weiß, sich an die Dinge anzupassen und er weiß, mit der Zeit zu gehen und zu begreifen, wenn bestimmte Denkformen, die er früher mal für wichtig gehalten hat, vielleicht nicht mehr funktionieren und man andere Wege gehen muss, das zeichnet den Weisen eigentlich aus, dass er begreift, die Zeiten haben sich geändert und jedes Mal ist man in der Lage, sich an die Umstände anzupassen und das werden die Mitmenschen alle gutieren.
Warum sind denn, wenn wir langsam zum Ende kommen wollen, diese auch antiken Philosophien, vor allem natürlich der Konfuzianismus in China, so einflussreich, also auch heute noch? Das ist ja, also wenn wir jetzt wieder den Vergleichspunkt mit der griechischen Antike wählen, dann klar, Leute wissen, wer Platon war und so, aber es ist nicht so, dass die Ideenlehre zum Beispiel jetzt einen großen Einfluss auf unser aktuelles Denken noch hat. Aber in China liegt es zum Beispiel daran, dass es diesen starken Bruch nicht gab, der uns natürlich dann trennt von mit dem verloren gegangenen alten Griechen? Oder warum können diese alten Texte so einen starken Einfluss wirken über diese lange Zeit?
In China hat es natürlich auch Brüche gegeben. Aber der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass es eine schriftliche Tradition geht, die tatsächlich immer weitergeht und dass viele von den Sätzen, die in diesen alten Texten drinstehen, dass die in die chinesische Sprache Eintritt gefunden haben, zum Teil sogar in Form von Sprichwörtern. Das war in Europa ja mit der Bibel für lange Zeit auch so. Nicht mit den griechischen Klassikern, da gibt es so ein oder zwei Sätze vielleicht, die auch irgendwie zum Allgemeingut geworden
ich
sind.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, irgendwie so.
Aber es ist sowas zum Beispiel, genau. Aber es ist tatsächlich viel, viel weniger als das, was in China dieses Kulturgut eigentlich immer mittransportiert hat. Für mich ist der entscheidende Punkt die Sprache und die Schrift. Dass also in bestimmten Texten diese Dinge immer wieder zitiert worden sind und dass die Sprache Sprichwörter transportiert, die auf diese alten Texte zurückgreifen und dass es da keine Brechung gibt, die das irgendwie beseitigt hat. Es hat natürlich Phasen gegeben, jetzt im 20. Jahrhundert, allen bekannt, die sogenannte große proletarische Kulturrevolution, in der man diese Sätze alle besser nicht verwendet hätte. Denn wenn man sie verwendete, dann wurde man als ein Konservativer identifiziert und da hat man das nicht gesagt, nur diese Phasen dieser Brüche, die sind offenbar nicht lang genug gewesen, um dieses traditionelle Schwemmgut tatsächlich zu beseitigen. Und auf die Art und Weise ist es so, dass in China da es einfach eine gewisse Tradition gibt des Verwendens. Zum Teil wird das natürlich vom Staat auch heute wieder gefördert. Es ist durchaus nicht so, dass also die Gespräche des Konfuzius immer im selben Maße Begeisterung bei den Lesern in China ausgelöst haben oder bei Schülern ausgelöst haben. Aber mittlerweile ist es so, dass das einfach wieder Schulbuchmaterial ist. Und ich erinnere mich immer daran, wie ich einmal an der LMU München, meiner Universität, eine chinesische Professorin zu Gast hatte, die über Konfuzius geschrieben hat und dazu immer im Fernsehen aufgetreten ist. Und als sie dann da in der LMU auftrat, in der LMU München, im großen Saal, da kamen 400 Chinesen, praktisch die gesamte Community, die sie hören wollten und die kannten diesen Text tatsächlich auswendig. Das liegt zum Teil daran, wie gesagt, einzelne Dinge hat man einfach auf der Schule gelernt. Das ist so ein bisschen so, wie es früher bei uns auch mit Goethe gewesen wäre. Und man hört es einfach dann gern, weil man denkt, das ist so schön formuliert. Viel schöner hat man es hinterher nie wieder gemacht.
Zwei kleine Fragen hätte ich noch. Die eine ist, Herr van Es, wenn Leute das jetzt gehört haben und sich für chinesische Philosophie interessieren, da mehr wissen wollen, was würden Sie empfehlen? Eine Einführung lesen oder direkt zum Beispiel bei Ihrer Version der Gespräche bei Konfuzius einsteigen? Was sind gute Startpunkte?
Also ich glaube, eine Einführung lesen ist sicherlich besser. Erstmal, um da heranzukommen, meine Einführung in oder mein Buch über die Gespräche des Konfuzius, da freue ich mich natürlich auch immer, wenn Leute das kaufen. Ich denke aber, das ist eher etwas, was man nicht von vorne bis hinten liest, sondern wo man immer mal wieder reingucken kann und sehen kann, da gibt es so einen Spruch, der interessiert mich, den habe ich irgendwo gesehen. Und ich versuche dann zu erklären, was hinter dem Spruch eigentlich alles gestanden hat, beziehungsweise was die chinesische Tradition in dem gelesen hat, in diesem Spruch. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das vielleicht schon zum Einstieg wirklich geeignet ist, obwohl der eine oder andere, die andere habe ich schon gemerkt, das auch so versuchen wird. Ich würde doch denken, dass es einfacher ist, wenn man so sich dem chinesischen Denken erstmal durch kleine Bücher nähert. Das eine ist, ja, meine kleine Philosophiegeschichte ist genau für so ein Publikum gemacht worden. Es ist kein Werk, mit dem man ein ganzes Sinologiestudium bestreiten kann, weil ich da keine Fußnoten drin habe, sondern es ist eher, um sich daran zu gewöhnen. Und natürlich gibt es andere Kollegen, die da wirklich auch gute Dinge vorgelegt haben. Es gibt eine ganze Reihe. Mittlerweile in letzter Zeit erscheinen so einige Bücher. Für lange Zeit war es so, dass die Philosophiegeschichte meines Lehrers Wolfgang Bauer, nicht meines Lehrers, ich habe gar nicht bei dem studiert und kannte ihn so gut wie gar meines Vorgängers Wolfgang Bauer, die ich dann herausgegeben habe im Beck Verlag, dass die eigentlich so das Referenzwerk für chinesische Philosophie war, in dem manche Dinge drin standen, mit denen ich gar nicht hundertprozentig einverstanden war, aber dass dennoch, also einfach durch die sprachliche Leistung von Bauer, eben sehr, sehr weit rezipiert worden ist und deswegen sich auch geeignet hat. Wer es genauer wissen will, der muss dann in detailliertere Sachen einsteigen.
Und welche Forschungsfrage beschäftigt Sie gerade aktuell am meisten?
Oh, das ist eine sehr interessante Sache. Also im Augenblick habe ich gerade dieses große Werk von dem Konfuzius da beschäftigt. Was mich eigentlich beschäftigt, ist im Augenblick was ganz anderes, nämlich die Frage, was eigentlich die chinesische Form des sich literarisch Ausdrückens anders macht, als das im Westen der Fall ist und warum es so schwer ist, einen Einstieg in Werke zu finden, die für Chinesen ganz grundlegend sind und die ganz wichtig finden, nicht unbedingt nur in der Philosophie, sondern auch in der Literatur. Wie kommt es, dass die also Romane lesen, die tausende Seiten lang sind und die westliche gebildete Menschen auf den ersten so kurz angucken und dann sagen, das ist ja wirklich langweilig, das kann ich nicht verstehen. Das ist eine Frage, die mich wirklich umtreibt und ich versuche an verschiedenen chinesischen Texten zu bearbeiten und herauszufinden, was ist es eigentlich, was uns trennt auf dieser Erde? Nicht nur das, was uns vereint. Davon gibt es auch ziemlich viel. Das habe ich in diesem Podcast auch gesagt. Aber dieses trennende Element, das interessiert mich sehr.
Okay, sehr, sehr spannend. Haben Sie einen kleinen Teaser? Haben Sie jetzt schon eine Vermutung, was es ist?
Ich glaube, es ist das, was wir am Anfang gesagt haben, dass man nämlich lernen muss, zu verstehen, dieses System von Yin und Yang, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, das sind die chinesischen fünf Elemente, die dafür zuständig sind, dass ein chinesischer Leser in einem Text sehr schnell etwas entdecken kann, was ein westlicher Leser, der diese Vorbildung nicht hat, nicht sieht. Und dass man das eigentlich beibringen müsste, was diese Grundvoraussetzungen sind, die in der einen Kultur angenommen werden, in der anderen eben nicht.
Sehr, sehr spannend. Ja, Herr van Es, ich danke Ihnen sehr, diesen Höllenritt hier durch die frühe chinesische Philosophie mit mir gemacht zu haben. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke für die Fragen.
Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.